Ja, also herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich im Rahmen der Bride Week oder dieses Jahr natürlich im Rahmen der beiden Bride Weeks. Wir haben ja letztes Jahr überhaupt nicht feiern können, nur online und eigentlich wäre das 40 Jahre CSD in Hamburg gewesen. Deshalb gibt es dieses Jahr hybrid mit Präsenz und online zwei Bride Weeks. Wir dürfen heute Abend hier die Eröffnung machen im Bride House, das ab heute Abend die ganze Woche Veranstaltungen bietet. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle gekommen seid. Ich begrüße euch auch ganz herzlich im Namen unserer LAG Queer Grün. Die ist nämlich diejenige, die die ganze Veranstaltung heute hier durchführt oder veranstaltet. Mein Name, das habe ich noch gar nicht verraten, ist Jochen Wiesecke. Ich bin aus dem SprecherInnen-Team der LAG Queer Grün. Ich bin der stellvertretende Sprecher auf der Seite der Schwulen. Und hier mit mir und auch auf dem Podium sitzt unsere Sprecherin Cornelia Kost. Hallo. also wir vertreten heute die LAG Queer Grün hier. Das Ganze ist natürlich eine grüne Veranstaltung, aber in erster Linie geht es heute um kein sonderlich grünes Thema, sondern um Gesellschaftsthema. Wir Grüne, wir sind ja seit unseren Anfängen vor 40 Jahren schon immer stark für Klimawandel unterwegs und in diesen Jahren oder in diesen Tagen natürlich noch mehr. Eigentlich verbindet man uns immer nur mit Klimawandel. Aber was auch als erstes mit dabei war, schon ganz früh in den 80er Jahren, als wir uns gegründet haben, ist auch der gesellschaftliche Wandel. Und heute Abend geht es mal um den gesellschaftlichen Wandel, weil der ist, würde ich sagen, der kommt relativ schnell nach dem Klimawandel. Klimawandel ist natürlich das Wichtigste, weil sonst brauchen wir uns nicht mehr unterhalten, wenn das hier alles Schrott wird. Aber der gesellschaftliche Wandel ist, denke ich, fast das Zweitwichtigste, würde ich sagen. So, deswegen sind wir heute Abend hier. Kurz zu meiner Person. Ich bin ein cis-schwuler Mann, der in der LAG Queer Grün mittlerweile sehr viele queere Menschen kennengelernt hat. Nicht nur Schwule, sondern auch Transmenschen, Intermenschen, Lesben, Bisexuelle, also alles trifft sich da bei uns in der LAG Queer Grün. Wir treffen uns eigentlich so einmal im Monat normalerweise. Im Moment ist es ein bisschen unterbrochen im Sommer, weil ja auch Ferien immer sind. Also wer da Lust hat, mal vorbeizugucken, wer interessiert ist, mit an unseren Themen zu arbeiten, unter anderem das Thema, was wir heute Abend hier besprechen werden, der ist da herzlich eingeladen und müsste einfach mal auf unsere Homepage gucken, wann wir uns das nächste Mal wieder treffen. Im Moment ist noch kein Treffen angesagt, aber es wird wahrscheinlich im September stattfinden. Das, soweit können wir, glaube ich, schon mal was sagen. Genau. Ja, ich finde es heute sehr interessant, das Thema für mich, weil ich als cis-schwuler Mann ganz früher, als das alles noch nicht so war, dachte ich mal, ich bin irgendwann verheiratet mit einer Frau und habe dann irgendwann mal 5 Kinder. Daraus ist nichts geworden, was ich heute auch ganz gut finde. Und ich habe mich dann, als ich dann meiner sexuellen Orientierung sicher war, habe ich mich gegen Kinder entschieden und eigentlich dafür entschieden, dass ich eher nur mit den Kindern meiner Freunde und Freundinnen zu tun habe oder so meiner Familie, was mir völlig ausreicht und was mir Spaß macht und was ich auch mag. Und von daher bin ich ganz gespannt, weil heute erlebe ich ja Menschen, die sich für Kinder entschieden haben, für Familie entschieden haben. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Und von daher möchte ich euch jetzt erstmal die Menschen, die mit mir hier auf dem Podium sitzen, vorstellen. Cornelia habe ich euch schon vorgestellt. Sie wird danach noch ein bisschen was zu sich sagen, wie jeder Einzelne hier. Dann sitzt neben ihr Stefanie Scholl, dann Malte Brauer und Julian Löhn. Und so legen wir jetzt einfach mal los. Ich setze mich jetzt und dann machen wir das wirklich zu einer Diskussionsrunde. So. Geht das jetzt hier? Ihr hört mich wahrscheinlich alle, oder? Genau, okay. Also ob das Mikro mich hört, ist ja dann egal.
Wir haben ja keine Aufnahme.
Also doch näher, oder was?
Das war doch gerade so wunderbar.
Ja, das war das andere Mikro. Geht das so?
Also, du musst wenigstens ein bisschen was
aufnehmen. Ich darf ja hier nicht drücken. Ich darf ja nur das Mikro verrücken. Okay, so geht's doch. So hört man das doch. Wunderbar, oder? Kommt mir vor wie ein bisschen ohne Gitarre, aber gut. Ja, okay, also, wir legen gleich mal los. Es geht heute um die Situation von Regenbogenfamilien in Hamburg, aber auch in Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt. Aber wir sind nun mal in Hamburg, deswegen befassen wir uns hier mit der Situation der Regenbogenfamilien in Hamburg erstmal primär. Regenbogenfamilien, ich weiß nicht, ob jeder oder was jeder da für eine Vorstellung hat. Ich finde das Interessante heute Abend, dass wir hier drei verschiedene Formen von Regenbogenfamilien haben. Wir werden nämlich heute Abend kennenlernen, einmal eine Regenbogenfamilie von lesbischen Müttern, eine Regenbogenfamilie von schwulen Vätern und eine Regenbogenfamilie von Transeltern. Und wir werden jemand hier haben, der in einer Regenbogenfamilie von Transeltern aufwächst und der uns berichten wird, wie das so ist und wie es ihm damit so geht und wie es ihm überhaupt so geht. Als erstes würde ich aber gerne Stefanie Scholl fragen, wie ihre Regenbogenfamilie aussieht, wie sie dazu gekommen sind und was sie uns sonst noch zu erzählen hat und dass sie sich kurz vorstellt.
Ja, hallo, ich heiße Stefanie Scholl, ich bin 38, ja. Ich bin jetzt verheiratet seit 2015 mit meiner Frau. Und bevor wir damals noch uns verpartnert haben, war, glaube ich, schon ziemlich schnell klar von meiner Seite, ja, ich will Kinder, wie sieht es eigentlich aus? Willst du auch Kinder? Wir sind jetzt in einem Alter, da haben wir nicht mehr so richtig viel Zeit. Wir müssen mal gucken, dass wir vorankommen. Da war sie erstmal verwundert und ein bisschen auch vor den Kopf gestoßen, aber hatte natürlich zugestimmt, sodass wir uns dann für eine Familie entschieden haben. Und wir haben jetzt zwei Kinder, zwei Söhne. Jeder hatte mal das Vergnügen, von uns schwanger sein zu dürfen. Ich habe den einen Sohn bekommen, der wird jetzt bald 6. Und dann haben wir noch einen zweiten Kleinen, der wird im Januar 3, also der ist jetzt 2,5. Ja, also wir sind ziemlich glücklich, wohnen jetzt im Hamburger Süden, in Neugraben und sind da sehr zufrieden, fallen aber auch ein bisschen auf. Ja, genau,
das ja, soweit erstmal. Vielen Dank, ja, zu dem Auffallen kommen wir dann auch noch.
Ja, ja, Entschuldigung.
nee, das ist total gut. Ja, dann würde ich gerne, dass Malte uns ein bisschen erzählt, wie er so zur Familie kam.
Ja.
Und wie die so aussieht natürlich.
Ja, ich bin Malte Brauer und bin in einer schwulen Beziehung seit 5 Jahren verheiratet, seit 2016. Und bei uns war schon relativ schnell im Dating klar, okay, kann man sich zumindest irgendwie vorstellen. Und wir haben dann alle möglichen Varianten und so in Gedanken durchgespielt, so sei es nun Leihmutterschaft, Pflege, Adoption, ging damals nicht. Und als die Ehe für alle kam und die Adoption eben auch ganz rechtlich ganz sauber möglich war, haben wir uns dann angefangen, darum zu bemühen und sind dann unseres Wissens nach das erste schwule Paar, was auf diesem klassischen Adoptionsweg, also ein ganz fremdes Kind anzunehmen, dann auch gewählt worden sind. Und ja, das war vor 2 Jahren und ich habe jetzt eine 2-jährige Tochter.
Die übrigens hier auch im Publikum sitzt.
Genau, ja. Fleißig schnullert.
Gut, danke. Cornelia, erzähl mal ein bisschen was über deine Familie. Du hast ja hier mehr Leute mitgebracht aus deiner Familie, aber dazu kommen wir noch.
Ja, es ist ein bisschen, tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich bin 59 Jahre alt. Ich habe auch noch, Gott, wie kann ich das sagen, biologische Kinder. Also ich bin in den 80er Jahren transitioniert und habe aus der Familie oder in der Familie zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und ich musste diese Familie damals verlassen im Kontext der Transition. Damals mussten sich Transeltern oder wenn Elternteil trans wurde, scheiden lassen, dann musstest du ein Trennungsjahr machen und dann musste ich meine 2- und 3-Jahre alten Kinder und die Frau, mit der ich damals zusammenlebte, die musste ich verlassen. Wir haben damals auch unglaublich viel Gewalt aus dem Umfeld erlebt. Also ich musste da auch weg, weil da wurde an das Kinderzimmer wurden Steine geschmissen. Wir mussten ja damals einen Alterstest machen und ich musste da am Rock raus und das hatte sich dann schnell rumgesprochen und sodass ich also ganz konkrete Gewalt erlebt habe, meine Familie erlebt habe und dann in der Folge auch in diese Verletzungen durfte ich dann meine Kinder nicht mehr sehen. Ein Jahr lang ging das noch gut und dann durfte ich meine Kinder über knapp 3 Jahre lang gar nicht mehr sehen. Ich habe auch erstinstanzlich verloren und habe dann hier vom Oberlandesgericht in Hamburg durchgesetzt, dass ich sie dann unter Auflagen sehen konnte, also 3 Stunden einmal im Monat mit so einer Überwachung. Das ist dann ein paar Jahre so gelaufen und das hat sich dann später ein bisschen entspannt. Das ist der Ursprung und diese Wunden, die sind auch nie ganz verheilt. Also ich habe 3 Enkelkinder, davon sehe ich ein Enkelkind nicht und zu 2 habe ich ganz guten Kontakt. Und zurzeit ist es so, dass ich bin verheiratet mit einem Cis-Mann und ich lebe aber in einer Polyfamilie mit einem Trans-Mann noch zusammen. Und ich hatte zuerst, habe ich ein syrisches Flüchtlingskind aufgenommen als Pflegekind, den wir dann so weit groß gepäppelt haben, dass der auf eigenen Beinen stehen konnte. Der lebt hier jetzt in Hamburg und macht eine Ausbildung, hat eine eigene Wohnung. Und ich arbeite in einer Beratungsstelle, die sich auch um Transkinder kümmert. Und da haben wir im letzten Jahr durch Corona so schwierige Situationen gehabt, dass die Jugendeinrichtungen nicht mehr aufgenommen haben. Und in dem Kontext hatten wir dann 2 Jugendliche, also wir haben häufiger mal Jugendliche, denen es schlecht geht und die in schwierigen Situationen sind, aber das können die vielleicht auch selber erzählen. So sind die beiden zu uns gekommen und so sind wir wieder eine große Familie geworden. Mit 5 Menschen und ich bin sehr glücklich darüber, dass das so ist.
Ja, danke. Gut. Ja, und einer aus der Regenbogenfamilie ist ja auch hier von deinen Pflegekindern, hier auf der Bühne, nämlich Julian. Und ja, Julian, vielleicht kannst du uns was von dir erzählen und wie es dir geht in dieser, ich sag jetzt mal Regenbogenfamilie 4.0.
Gott, das ist sehr laut. Ich bin Julian und ich bin 16 Jahre alt. Ich lebe in dieser Regenbogenfamilie mit Cornelia, mit Daniel, mit Jürgen und mit meinem Bruder Nils, der auch dort vorne sitzt. Ich bin immer noch Schüler und ich fühle mich sehr wohl dort, weil ich das Gefühl habe, mehr verstanden zu werden, gerade weil wir sehr oft die gleichen Thematiken haben. Und ja, ich glaube, ich bekomme da sehr gute Informationen, wie ich mit schwierigen Situationen im Alltag umgehen kann.
Ja, danke. Was mich interessieren würde und ich glaube auch das Publikum, hoffe ich jedenfalls, aber nee, ich finde es, ich würde gerne ein bisschen wissen, was begegnen euch für Vorurteile und wie geht ihr mit den Vorurteilen um? Wie äußern die sich? Könnt ihr da einfach was zu erzählen? Wer will vielleicht anfangen? Gibt es Freiwillige?
Also ich glaube, ich kann gerne anfangen. Wir sind in der glücklichen Position, dass es dass wir wenig Diskriminierung erfahren, zumindest wenig spürbare Diskriminierung tatsächlich. Es liegt allerdings vielleicht auch, dass man in der Bubble Eimsbüttel lebt und man irgendwie 5 Häuser weiterfallen muss und da wohnt die nächste Regenbogenfamilie. Also das ist tatsächlich schon für uns sehr gut. Was wir im Alltag einfach erleben, ist ganz klar dieser fragende Blick. Ne? Also okay, wie ist die Konfiguration? Also man läuft eben mit seiner Tochter und seinem Mann durch die Gegend und da wird dann, also häufig ist, wird man, glaube ich, einfach so als Freundespaar gelesen und der eine Vater hat halt sein Zwerg dabei. Wenn dann aber halt irgendwie ein Händchen halten dazu kommt oder irgendwie eine nette Geste oder sowas, wo man dann eben auch durchaus überlegt, okay, kann ich das hier jetzt im Umfeld tatsächlich gerade machen? Ist es schon so, dass man sofort irgendwie spürt, okay, man wird abgescannt und es werden so die verschiedenen Modelle durchgerattert. So, okay, ist das ein Paar, haben die ein Kind? Also, woher kommt das Kind? Und solche Sachen, das merkt man schon. Ich persönlich bin dann in einer vielleicht glücklichen Situation, dass ich da sehr stumpf bin. Also ich kriege das wenig mit und weniger mit, als es dann tatsächlich auch passiert. Also wenn man mal dran denkt, dann sieht man es auch, wie immer die Zahnräder sich drehen in dem eigenen Umfeld. Also ich bin sehr gespannt, wie es dann wird, wenn es irgendwann in die Schule geht, weil meine Tochter ist 2. Im Kindergarten ist das jetzt irgendwie kein großes Thema. Außer dass jetzt eben durchaus mal gefragt wird, wo ist die Mama? So, ne? Das kommt dann schon.
Ja. Würdest du sagen, dass es in Hamburg auch darauf ankommt, wo man sich bewegt, also in welchem Bezirk, in welchem Stadtteil man sich bewegt? Also Eimsbüttel ist ja wahrscheinlich ja Bullabü.
Ja.
Und habt ihr da auch Erfahrungen gemacht in Hamburg in verschiedenen Stadtteilen?
Also wir gehen einfach deutlich anders mit uns als Familie um, wenn wir praktisch die Bubble verlassen. Also es ist schon ganz klar, wenn man irgendwie in der Bahn unterwegs ist, verhält man sich anders. Wenn man irgendwie Freunde in Wilhelmsburg besucht, verhält man sich anders, als wenn man irgendwie um die Ecke zum Putney geht. Das ist irgendwie schon deutlich ein deutlich anderes Verhalten, was wir selber an den Tag legen, was allerdings auch durchaus begründet ist. Ne? Also wenn man eben durch St. Georg Händchen halten geht als schwules Paar, dann interessiert das keine Sau, sag ich mal. Wenn man das aber auf der Veddel tut, dann kann es halt dann durchaus schon anders aussehen. Und wir haben nun mal das Faktum, dass Hamburg eine extrem stark sozial segregierte Stadt ist. Und das merkt man, wenn man dann eben diese Teile verlässt, die dann mit einem höheren Bildungsgrad beispielsweise eben auch ausgestattet sind. Also da glaube ich schon, dass es eine starke Korrelation gibt. Dann ist es halt schon, muss man schon aufpassen. Das denke ich schon.
Stefanie, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr lebt in Neugraben und habt vorher in Altona gelebt.
Genau.
Und gibt es da Unterschiede?
Ja, auf jeden Fall. Also in Altona, da war es bunter. Da war es normal, Lesben und Schwule und Transpersonen zu sehen. In Neugraben, da sind wir fast Exoten. Also ich kenne eine Familie, die wohnt ein Dorf weiter, in Neuwulmsdorf. Ansonsten sind wir da rar gesät. Also das ist nicht immer einfach. Also sei es darum, ob wir jetzt einkaufen gehen, mal Corona-bedingt war es nicht möglich, familiär groß mit 4 Personen einkaufen zu gehen. Da war ich meistens dann alleine oder meine Frau einkaufen, haben wir die Kinder gar nicht erst mitgenommen. Aber wenn wir jetzt so zusammen unterwegs sind, erstmal wenn wir dann auch als Familie erkannt werden, das muss ja erstmal hier die Voraussetzung sein, um irgendwie Diskriminierung erfahren zu können. Ich kann nur einmal aus dem berichten, wir waren ein Jahr in Amerika und hatten da, meine Frau hatte ein Stipendium bekommen. Und da gab es halt nur noch die zu dem Zeitpunkt die eingetragene Lebenspartnerschaft, sodass wir da nicht als Marriage gegolten haben, sondern als Civil Union. Das ist quasi eine Vereinigung, die man auch mit seinem Mitbewohner oder Mitbewohnerin eingehen kann. Und da hatten wir das Problem, dass ich nochmal zweimal ausreisen musste, weil ich nicht das vollwertige Ehepartnerin-Visum bekommen habe. Und das war einfach schwierig. Also es war finanziell, der kostet natürlich ein paar Taler, man muss einmal irgendwie über die Grenze, da musst du da nochmal alles erklären, wie ist überhaupt die Familiensituation. Ja, man muss sich immer wieder erklären, das ist mühsam und kostet Kraft.
Ja,
aber so in Neugraben, also wir erfahren da wieder, also die Blicke natürlich, die haben wir auch, die wir bekommen, aber es ist jetzt Gott sei Dank nicht beleidigend oder diskriminierend da in der Form, dass das auch irgendwie, ja, wie gesagt, zu Beleidigung oder sowas kommt.
Witzigerweise, wir sind auch in die USA gereist mit der Kleinen, da war sie noch wirklich, also einen Babyreisepass herstellen zu lassen, ist auch ein Abenteuer für sich, aber hat mit Regenbogenfamilien nichts zu tun, das geht allen so. Aber witzigerweise, total andere Erfahrung, bei der Einreise in die USA hat das keinen interessiert. Also da hat man sich die Pässe angeguckt, da war auch noch ein anderer Name drauf und das hat wirklich niemanden interessiert. Wer tatsächlich also super kritisch nachgefragt hat und auch wirklich also auf einem Level kritisch nachgefragt hat, wo man sagt, was passiert hier gerade, ist tatsächlich, waren die Airline-Angestellten. Nehme ich an, weil irgendwie Ansage von der Airline ist, so nach dem Motto, wenn ihr hier Einreiseprobleme habt, dann haben wir auch ein Problem. So, ne? Also da war es schon, also dass man da an diesem Stand, beim Transferstand, an diesem Schalter und dachte so, okay, was willst du denn jetzt noch alles? Und wir hatten alles dabei übersetzt, ne, mit Stempel der Stadt und allem, aber schwierig. Mhm. Aber Aus- und Einreise auch mit einem Kind, was einen anderen Namen hat, war irgendwie kein Thema. Ganz schön, hatten wir was anderes erwartet.
Mhm. Steffi, du hast ja gerade erzählt, dass du, also dass ihr jetzt keine größeren Anfeindungen oder so erlebt hast. Würdest du sagen, die Blicke, von denen du gesprochen hast, oder auch die Blicke, von denen du gesprochen hast, sind das dann eher so, also empfindet ihr die eher als nicht feindlich, sondern eher so unsicher euch gegenüber? Oder also ist da eine Ablehnung drin oder ist da eher so ein, es kann ja auch so was Unsicheres sein, also dass man gar nicht weiß, oh, ja, das ist mir ja ganz neu, weil ja, ich wohne halt nicht in Altona wo, oder in St. Georg, wo das gang und gäbe ist, wo ich sowas jeden Tag sehe.
Also Ablehnung, also teils. Es gibt Familien, Oder Menschen aus meinem Umfeld, aus meiner Nachbarschaft, da denkt man schon, das ist kritisch, ein kritischer Blick. Und ich kann nur was erzählen, wir sind neu hingezogen. Nach dem zweiten Tag kam die Nachbarin an den Zaun. Ach, das ist ja schön, ihr seid ja zwei Frauen und ein Kind. Wie geht denn das? Wo ist denn der Vater? Also so leicht ganz direkt gefragt. Ne? Und da war natürlich nichts Böses dran. Ne? Das war einfach die pure Neugier oder die Wette unter den Nachbarn. Wer fragt zuerst? Ne? Ja. Aber ansonsten, also ja, wir fühlen uns auf jeden Fall sicher. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, als Familie gehen wir nicht auf den Spielplatz, als Familie gehen wir nicht einkaufen. Also das ist nicht der Fall. Also das läuft ganz gut bei uns. Und wenn irgendwie was Blödes kommt, dann gibt es auch eine passende Antwort zurück. Mm.
Gut. Ja. Julian, du bist ja noch auf der Schule, hast du mir erzählt. Ich weiß jetzt nicht, auf was für einer Schule bist. Ich nehme an, du bist auf einer Stadtteilschule oder Gymnasium oder irgendwie so.
Genau, ich bin auf einer Gesamtschule mit Gymnasium. Ich glaube, es ist eine gymnasiale Oberstufe, aber ich bin mir da gerade nicht so sicher.
Ja. Und also auf einer Gesamtschule ist es ja wahrscheinlich so, dass da viele soziale Milieus zusammenkommen. Und was mich interessieren würde, ist, gibt es da Unterschiede, wie mit dir umgegangen wird oder wie du erlebst, wie offen oder nicht offen die Leute sind? Also deine MitschülerInnen?
Auf jeden Fall. Also es gibt ganz, ganz starke Unterschiede. Je nachdem, ob du jetzt erstmal mit denen befreundet bist oder nicht, da ändert sich ja auch nochmal die komplette Art. Und ich habe oft festgestellt, dass Leute, die bei der Geburt männlich einsortiert sind, sehr, sehr direkt nachgefragt haben. Und dass Leute, die bei der Geburt weiblich einsortiert waren und eben auch sozialisiert wurden, das dann eher so ein bisschen hinterm Rücken gemacht haben und dann dreimal andere Leute gefragt haben, wenn sie eine Antwort wollten und nicht so direkt auf einen zugegangen sind und was nachgefragt haben. Manche fragen ganz neugierig, andere fragen etwas mit Nachdruck, mit falschem Vokabular, was manchmal echt beleidigend sein kann, aber das muss man dann verstehen und muss dann versuchen, das nett zu erklären, dass man vielleicht das Wort Transe oder Mannsweib oder sowas eben nicht benutzen sollte, aus dem und dem Grund. Und ja, da gibt es auf jeden Fall sehr viele verschiedene Unterschiede, wie die Leute Fragen oder Antworten bekommen wollen, eben auch auf andere Art.
Wir machen nachher eine Fragerunde.
Ich wollte nur fragen, was mit Mobbing? Gibt es Mobbing? Das waren jetzt eigentlich nur Fragen.
Auf jeden Fall. Ich war auf verschiedenen Schulen. Davor war ich in Buxtehude in einer Schule, die auch etwas mehr mit Drogen und Alkohol in der Schule zu tun hatte. Da war es dann schon heftiger. Da sind die auch wirklich verbal geworden und haben einen dann jeden Tag irgendwie irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf geworfen oder haben einem, Gott, manchmal den Weg zum Klassenraum versperrt oder nach meinem Outing das der ganzen Schule erzählt. Und da merkt man natürlich die Augen, die einem überall hin folgen oder Leute, die einen seltsam angucken oder auch mal sowas, Transe, sowas in einem Waschraum oder sowas machen oder einem klar die Tür zu halten wollen. Also es ist von Schule zu Schule auch unterschiedlich, würde ich mal behaupten. Und ja, wie die Leute da sind, da kann man sich entweder ein Safe Space aufbauen oder es kann die komplette Hölle werden.
Und ist dann Familie, deine Familie für dich, die Familie, in der du jetzt lebst, ein Rückhalt? Oder also wie empfindest du das? Was bedeutet dir das dann, die Familie?
Ich kann mich immer mit ihnen aussprechen und kann eben auch mal nach Lösungsvorschlägen fragen, was ich ganz toll finde. Und da sie eben auch die Perspektive verstehen, kommen da ganz gute Ideen zusammen und ich fühle mich sehr, sehr verstanden von ihnen und ja, habe das Gefühl, dass es auch okay ist, dass sowas mal passiert ist und wie ich damit fertig werden darf oder muss in dem Fall.
Und ist deine Familie auch Thema, also tatsächlich im Kontext mit anderen Schülern? Weil es ist ja, ne, also ich sag mal, queere Person aus einer Regenbogenfamilie ist ja nochmal eine besondere Kombi.
Ja, zum Teil. Wir haben mal über die Eltern so ein bisschen gesprochen und dann war erstmal so die Frage, okay, warte, drei Personen? Warte, hast du jetzt noch einen Bruder, noch eine Schwester oder sowas? Und an eine Situation kann ich mich noch genau erinnern. Eine Lehrkraft, habe ich irgendein Dokument zurückgegeben, ich glaube für Fehltage oder sowas. Und da waren dann drei verschiedene Unterschriften, weil die über die Wochen, Monate gesammelt hat. Und dann war das so wieder die Frage so, hast du das jetzt gefälscht? Nee, warten Sie kurz. Ich muss das noch mal kurz erklären. Ja, heißt manchmal kommen da auch ganz interessante Gespräche dann zusammen, weil dann auch eben andere sagen, ja, ich kenne über die Ecke und die Ecke und die Ecke noch jemanden, der so ist, was ganz süß ist, wenn die dann auch ganz stolz das erzählen, dass sie auch solche Leute kennen.
Mhm. Schön.
Ja, so ein bisschen, ich habe einen schwulen Freund, den wirst du doch bestimmt mögen, so, ne?
Ja.
Kennt ihr euch?
Genau. Ja. Wie sind denn so eure Erfahrungen mit, wenn wir jetzt mal weiter gesellschaftlich gucken, mit Behörden oder Kita oder, Julian, du könntest vielleicht noch, also wie geht Schule mit dir um? Oder Lehrer oder, ja, oder die Anstaltsschule?
Ich habe meine Namens- und Personenstandsänderung noch nicht durch. Also heißt, mein gesetzlicher Name ist noch der Name, den ich bei der Geburt hatte. Mhm. Und bisher hat die Schule es halbwegs hinbekommen, meinen Namen, also Julian, auch auf die ganzen Dokumente und auch auf Zeugnisse und sowas auszustellen. Allerdings gab es ein oder mehrere nicht so schöne Vorfälle, wo ich glaube, das war eine komplette Klassenliste oder sowas in der Art, an uns Schüler weitergereicht wurde. Und da stand dann schön groß mein Dadname und weiblich drauf. Das war natürlich nicht so schön. Da hat sich die Lehrkraft dann aber gleich für entschuldigt und hat das berichtigt. Und ja, es ist eben noch etwas kompliziert.
Ja, also es ist ja nicht nur in der Schule kompliziert, es ist ja leider auch in der Gesetzgebung noch etwas kompliziert in Deutschland. Da hat sich ja leider auch noch nichts getan oder es wurde eigentlich gerade wieder versäumt, etwas zu tun. Gerade jetzt in der letzten Woche im Bundestag wurde ja wieder die Änderung des transsexuellen Gesetzes verweigert von CDU und SPD. obwohl ja SPD sich das auch auf die Fahnen schreibt, da sehr offen zu sein. Schwierig ist es, wenn sie dann mal abstimmen müssen. Ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Behörden?
Also ich habe jetzt vorhin ja den Reisepass angesprochen meiner Tochter. Und ich meine, klar, für ein Baby so ein Foto machen, das ist alles der normale Kram. Wir sind aber auch nicht beim ersten Bezirksamt erfolgreich gewesen, wo man halt diese Situation hat, dass für einen Reisepass eigentlich die leibliche Mutter unterschreiben muss. Das ist alles Standardvorgehen bei der Adoptionsstelle und des Jugendamtes, dass es da dann entsprechende Formulare gibt, die unterzeichnet werden tatsächlich von der abgebenden Mutter, idealerweise, wenn sie denn dafür verfügbar ist. Da war es dann so, dass die Sachbearbeiterin, wir hatten alles dabei, Schreiben vom Jugendamt, Schreiben mit der Unterschrift der Mutter drauf, und die haben sich halt einfach quergestellt und haben gesagt, so nee, also das kann ich nicht entscheiden und dazu finde ich hier nichts und meine Anweisung sagt dazu nichts und ja, und die Mutter muss dabei sein. Und ich sage, ja, wie machen Sie es in anderen Adoptionsfällen? Nee, das geht nicht. So, und da wurde dann auch nicht drauf eingegangen und ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das jetzt eine Diskriminierung aufgrund der Situation war, dass da zwei Männer mit dem Baby sitzen und da ein anderer Name draufsteht und Co. Vielleicht wäre das einem Hetero-Paar auch passiert, eventuell. In dem Moment wirkt es definitiv nicht so. Der praktikable Tipp der Stadt Hamburg, über die Stadt Hamburg, war also unterschiedliche Behörden, war dann zu sagen, ja, gehen Sie doch in ein anderes Kundenzentrum. Ich habe gehört, im Alzertal funktioniert das immer ganz gut. Und dann waren wir im Alzertal und haben auch dann entsprechend mit einem netten Lächeln gesagt, unterschreiben Sie bitte hier. Und dann hatten wir unseren Ausweis. Aber Diskriminierung vielleicht.
Also das heißt Vielfalt auch in den Behörden in Hamburg.
Ja, also wir sind immer ein Exot. Also alle unsere Behördengänge sind immer, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ja. Dazu habe ich keine Anweisung.
Mhm. Dazu gibt es kein Formular.
Genau, ja. Dazu gibt es kein Formular.
Mhm. Ja, wenn ich an Behörde und Regenbogenfamilie denke, dann denke ich in erster Linie an die Stiefkindadoption. Mhm. Das ganze Verfahren, das ist einfach also nur diskriminierend. Das ist, da muss man ja, was ich... alles Mögliche angeben, einen persönlichen Lebenslauf schreiben, wie denn wohl die familiäre Situation war, in der man aufgewachsen ist. Gab es Geschwister, welche partnerschaftlichen Beziehungen hat man geführt und über welchen Zeitraum. Dann das polizeiliche Führungszeugnis, was man einreichen muss. Dann die Begutachtung zu Hause durch das Jugendamt. Also das ist einfach Wahnsinn und irre. Mhm. Also bei unserem zweiten Kind, da hat die Bezirksregierung, die da für uns zuständig war, den Vogel abgeschossen und für unseren großen, den älteren Sohn, eine Pflegschaft bestimmt. Wir einfach nur ein Schreiben bekommen haben, es gibt jetzt eine Pflegschaft für den Sohn X. Und wir dachten, was heißt denn das jetzt? Was darf der bestimmen? Dürfen wir jetzt irgendwie gar nichts mehr bestimmen? Das ist einfach... Da kriegt man einfach sowas in den Briefkasten geschmissen und dann denkst du mal, was soll ich jetzt mit der Information, was heißt das, was macht das jetzt? Also das war einfach ein furchtbares Gefühl. Mhm.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und vor allem, was ich dabei nicht ganz verstehe, ich meine, eine von euch ist ja die leibliche Mutter.
Ja.
Und dann, und Pflegschaft dann wahrscheinlich das Jugendamt an sich, oder...
Das war ein Sozialpfleger, ich glaube, der gehörte zum Jugendamt. Ich weiß nicht mehr genau den Namen und welche Abteilung. Und dann habe ich erst mal angerufen und gefragt. Und dann sagten sie, ja, das ist glaube ich, so. Also wir müssen das, glaube ich, so machen. Mhm. Ich sage, nein, also wir waren vorher in einem anderen Bezirk und da gab es das nicht. Also da war auch selbst die Anhörung bei der Richterin ganz, ganz familiär und nett gemacht. Und da gab es keine Pflegschaft, die irgendwie übernommen wurde. Also ich glaube auch nur, das ist passiert, weil ein ganz großes Fragezeichen da war und eine Unwissenheit. Und als Begründung wurde mir angegeben, die Pflegschaft wurde gemacht, weil ja der ältere Sohn jetzt quasi noch ein Erben. Also das Erbe müsste ja geteilt werden. Er wäre dann nicht mehr Alleinerbe. Oh mein Gott, habe ich gesagt. Was machen denn das die Hetero-Personen? Ne? Was machen all die anderen Familien, die plötzlich noch ein anderes Kind haben? Muss das arme Kind muss auch erstmal entscheiden, was ist hier los? Ne? Jetzt muss ich nochmal einen zweiten erben. Oh Gott, ich muss mein Erbe teilen. Ne? Also das haben...
Ja,
letztendlich musste ich einfach nur drüber lachen, nachdem ich dann mal wieder drüber lachen konnte, aber das, das saß tief, ne? Also das...
Das glaube ich, ja. Das,
ich war einfach schockiert. Also, ich bin selten sprachlos.
Das Absurde ist ja, dass ihr praktisch den gleichen, also für die, ich sag mal, die Kinder, die ihr in eurer Beziehung produziert habt, bewusst gemeinsam irgendwie dazu entschieden habt, dass ihr dann praktisch das gleiche Verfahren, also zumindest immer eine, durchmachen müsst, was mein Mann und ich durchmachen, die halt als, ich sag mal, völlig Fremde, die dem Amt unbekannt sind und sagen, ich hätte jetzt gern ein Kind, da kann ich ja noch irgendwie verstehen, dass man die von oben bis unten durchleuchtet, aber als jemand, der, also, da wird das Kind ja in die Beziehung hineingeboren bei euch und das ist, also, es ist ja so, als würde man sich bei einer Hetero-Familie hinstellen und sagen, also jetzt muss ich aber nochmal einen Bluttest nehmen, weil vielleicht bist du ja gar nicht der Vater. Also, es ist, ja.
Ja, vor allen Dingen auch dieses würdelose Durchleuchten der Vergangenheit. Also als klingt ja danach, dass man dann irgendwie feststellen muss, wie es zu der Krankheit kam.
Ja.
Also und zu diesem Missgeschick, die dass da plötzlich dazu, genau. Zwei Frauen, zwei Kinder ohne Männer haben. Also ja. Also interessant finde ich ja, es ist jetzt sehr schade, finde ich eigentlich, dass wir unsere zweite Bürgermeisterin nicht hier haben, weil ja, gerade, also was ihr jetzt so berichtet von den Behörden, wie unterschiedlich das hier in Hamburg ist. Also ich als Laie würde mir vorstellen, da gibt es eine Anordnung, da gibt es irgendwie sowas, da steht genau, was ich machen muss und egal, wo ich hingehe, egal in welchem Bezirk, das läuft immer gleich. Finde ich sehr interessant. Ich habe das auch schon gehört von einer Bekannten, die intergeschlechtlich ist und der ging es auch mit der Einstufung jetzt als divers, also als sie das machen wollte, ist sie auch durch mehrere Hamburger Bezirke getingelt und das war sehr, sehr schwierig und sehr, sehr unterschiedlich, was ihr da widerfahren ist.
Also ich habe einen schönes Snippet, was mal der vom Jugendamt bestellte Vormund, die Vormundin uns gesagt hat, dass das Jugendamt immer von Adoption völlig überfordert ist, weil Pflegschaft die Norm ist, also in Deutschland inzwischen, weil eben sehr wenig Kinder zur Adoption freigegeben werden und jedes Mal, wenn es zu einer Adoption kommt, dann wird immer das Pflegekorsett übergestülpt, weil das kennen die aus dem FF. So, ne, da sind halt verhältnismäßig viele Fälle, zumindest im Vergleich zur Adoption. Und das passt halt, an einigen Stellen passt es, an anderen halt nicht. Und dann hat man praktisch einen seltenen Fall, wo dann noch eine Verkomplikation mit zwei Männern oder zwei Frauen obendrauf kommt. Finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen arm, weil also der Fall ist nicht neu, ne? Ehe für alle ist nicht neu, die Stiefkindadoption ist überhaupt nicht neu. Da gab es genug Möglichkeiten, Formulare anzupassen. Auch als wir dann kamen, war halt Name des potenziellen Vaters, Name der potenziellen Mutter. Ne? Also das wäre einfach gewesen, da also Person A, Person B drauf zu schreiben oder 1 und 2 oder wie auch immer. Aber das ist halt dann, Behörden sind da langsam in der Umsetzung. Und das ist halt, wenn man dann da sitzt, als jemand mit einem Herzensanliegen, ist das, finde ich, unschön. Ne? Es treibt mich jetzt nicht in eine nächtliche Depression, aber ich denke immer so, oh Mann.
Ja, aber es macht ja was mit einem.
Ja.
Also man fühlt sich ja schon abgelehnt und nicht für voll genommen, kann ich mir vorstellen.
Also zumindest kriegt man immer vor Augen geführt, ja, ich bin hier jetzt gerade der Exot.
Ja, bei der
also die Andersartigkeit, es wird einem immer wieder gezeigt.
Pflegschaft ist ja auch bei euch ein Thema, Cornelia, in eurer Familie, Cornelia und Julien. Wie ist das, was habt ihr denn da für eine Erfahrung? Einmal du jetzt als Pflegemutter und Julien, du als Pflegesohn. Was hat das mit euch gemacht? Habt ihr da auch so eine Ungeheuerlichkeiten erlebt in den Behörden?
Ich würde mal anfangen. Ich würde nämlich nur mal einmal einen Blick ganz zurück machen, nochmal 30 Jahre zurück, weil in den 80er Jahren und davor hat man mit lesbischen Müttern und mit Transfrauen nicht viel Federlehens gemacht. Die waren schuldig, die hatten keine Rechte. Also bei mir hat man sich da immer noch mal die Mühe gemacht, psychologisches Gutachten, Kindeswohlgutachten zu erstellen. Das war auch den einzigen Aufwand, der da getrieben wurde. Das fiel natürlich positiv für mich aus. Da hat sich überhaupt niemand drum geschert. Also das Jugendamt hat sich nicht drum geschert, der Kindergarten nicht. Die haben da zwei Stellungnahmen zugeschrieben. Dann wurde ich da geschieden und war die Kinder los. So, und das ist lesbischen Müttern genauso gegangen. Die waren auch praktisch rechtlos. Und im Prinzip ist es so, dass du daraus eine Vermeidungsstrategie entwickelst. Also irgendwie versuchst möglichst nicht in irgendeiner Form mit irgendwem irgendwie, dass irgendjemand darüber entscheidet. Und ich war unglaublich dankbar, dass in Hamburg dann damals Mitte der 80er immer mein Oberstlandesgericht dann gesagt hat, okay, den Umgang, den müssen wir denn doch irgendwie ermöglichen. Ich habe da zwar nie Rechte gekriegt wieder, aber immerhin. So so wie du mit dem Kontext Trans im Zusammenhang bist, vermeidest du möglichst alles, weil du kriegst nichts. Also für eine Vornamens- und Personenstandsänderung brauchst du zwei Gutachten, das kostet 1.500 €. Wenn du weißt, wie es geht, kriegst du das irgendwie noch einigermaßen gut organisiert, aber für den Julian, der unter 18 ist, geht nichts ohne die Eltern. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, ein kompliziertes Setting. Und für alles, was darüber hinausgeht, da durch den öffentlichen Druck, der im Moment da ist, durch das Urteil in England, ist es so, dass sich im Moment niemand traut, auch nur irgendwas zu machen. Dass es unglaublich schwierig ist, die Kinder überhaupt in eine Behandlung reinzukriegen, in irgendeine Hilfe.
Kannst du ganz kurz was zu dem Urteil in England, ich weiß nicht, ob das jetzt hier jedem präsent ist, sagen, damit man das versteht?
Ja, in England gibt es ein Urteil, dass es gibt da nur eine Klinik, die Transkinder behandelt, und da hat sich eine junge Frau hat sich da eingeklagt als Behandlungsfehler. Die hat Testosteron bekommen, hat sich die Brust entfernen lassen und hat das dann innerhalb kurzer Zeit bereut und hat die Klinik verklagt und Erfolg gehabt. Mit der Folge, dass es europaweit im Moment alle auf diese Entwicklung starren. Es gibt eine Kampagne hier auch in Deutschland von Frauenrechtsorganisationen, feministischen Organisationen, die Stimmung machen gegen das Selbstbestimmungsgesetz und vor allen Dingen gegen die Situation der Transjungs, dass die Behandlungen bekommen. Und die Situation ist im Moment katastrophal. Und insofern ist es so, dass wir sowieso ständig improvisieren müssen und irgendwie versuchen, schwierige Situationen zu handeln. Also ich habe das ja häufiger mal, dass ich Kinder habe, die Jungs, die fangen ja in der Regel zwischen 10 und 11 an, fangen dann an abzubinden. Ich habe also Kinder da, die schon ganz lange entweder geoutet sind oder auch einfach schon ganz lange aktiv sind, die sich die Brüste ganz lange abbinden mit den entsprechenden Folgeschäden, die das hat, Hämatomen und ich weiß nicht was mit Schmerzen, die dann zur Schule gehen, müssen, die nicht keinen Sport machen können, die nicht atmen können vernünftig so und wenn dann die Eltern nicht supportive sind, kann ich denen praktisch schon gar nicht mehr helfen. Also da kriege ich vielleicht nochmal Gelbkörper um und durch, aber das war es dann auch schon. Und dann muss ich denen sagen, es tut mir leid, aufgrund der Lage hier in Hamburg traut sich da, in Europa wegen dieses scheiß Urteils, traut sich da im Moment keiner ran. Ich habe also keine Chance, sich da irgendwie so durchzubringen, sodass ich denen dann sagen muss, bis du 18 bist, musst du irgendwie mit dieser Situation klarkommen. Und ich würde gerne noch mal einen Satz zum rechtlichen Status der Kinder bei uns sagen. Es ist also so, ich selber habe die Pflegeschule gemacht hier in Hamburg. Ich fand das kein gutes Setting, die Pflegeschule. Leider muss ich das so sagen.
Also die Pflegeschule, damit du als Pflegeeltern ja, damit akzeptiert bist, damit ihr da so ein Schein habt.
Ja, genau. Mhm. Ich habe das nicht ganz zu Ende gemacht, weil ich die, diese bescheuerte amtsärztliche Untersuchung nicht in die Gänge gekriegt habe. Das ist in Hamburg unglaublich schwierig. Das wird total schleppend gemacht und ich fand den Umgangston da auch in der Pflegeelternschule rau, ehrlich gesagt. Die haben also nicht Spaß auf das Thema gemacht. Was mich dazu bewogen hat, zu sehen, dass ich mit dem Jugendamt möglichst nichts zu tun habe. Also nicht zuletzt aufgrund der unglaublich schlechten Erfahrung, die ich mit dem Jugendamt persönlich habe, habe ich also mit meinen Pflegekindern jetzt, überhaupt mit dem gesamten Pflegekindersetting, das ich bis jetzt hatte, habe ich versucht zu vermeiden, damit zu tun zu haben. Auch weil ich diese Diskussionen um Transkinder und wie die damit umzugehen ist, die wollte ich einfach nicht in meiner, ich wollte solche Leute, die davon keine Ahnung haben, nicht in meiner Familie haben. Und toi, 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 wenn die Situation war für beide so schwierig, dass die, bei dir war es ja nicht nötig, aber bei Julian war die Situation so verfahren, dass dann die Eltern einfach mitgemacht haben und es mitgetragen haben. Aber wir haben natürlich dauernd die Situation, dass wir überhaupt gar keinen rechtlichen Status haben, sodass ich mich ehrlich gesagt, Gesetze, Regelungen, Unterschriften, da fragst du am besten nicht nach. Also wenn du dann irgendwie mit den Kindern mal ins Krankenhaus musst, da fragst du einfach nicht nach. Ich habe so eine herrlich unleserliche Unterschrift, wo du praktisch jeden Namen draus lesen kannst. Und das ist immer das, was mich so über die Runden rettet. Also ich erzähle es dann einfach irgendwie nicht. Und das ist im Trans-Kontext ganz häufig so, dass du versuchst, dich irgendwie durchzuschlagen. Du erzählst einfach, was ist, wie du es siehst, und dann hoffst du das Beste. So, und das funktioniert erstaunlich gut. Aber das, ich meine, ich kann natürlich nicht nach Amerika reisen, so wie ihr. Und ihr seid natürlich auch in einer anderen Situation, das verstehe ich auch. Also wir sind da überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich habe auch schon brenzlige Situationen gehabt. Wir waren auch schon, wir mussten auch schon mit, ich weiß gar nicht, was da kaputt war, aber wir mussten da auch schon in die Notaufnahme. Und ja, und dann guckst einfach nicht, fragst nicht, denkst nicht nach, sondern machst es einfach. Und gerade wenn diese Namensgeschichten, die sind also ein permanentes Thema, die Krankenkasse nervt, der Rentenversicherer nervt und dauernd nervt irgendwer, und dann versuchst du einfach so und stellst dich auf ganz doof und meckerst einfach rum so. Und machen sie das jetzt endlich so. Und damit kommen wir dann irgendwie durch und versuchen das Beste. Also ich bewundere euch, dass ihr da den Nerv habt und euch da durchschlagt. Echt, ich meine, das ist natürlich auch irre, was ihr da macht, ne? Aber
ja, uns wird halt zumindest schon wieder nicht an. Uns wird zumindest die Möglichkeit gegeben, diesen Pfad zu beschreiten. Also ich glaube, das ist halt der Unterschied, ne? Also wir haben halt irgendwie das Privileg, dass es dazu Regelungen theoretisch gibt. Die kennt halt immer dann auf Sachbearbeiterebene keiner. Aber da haben wir es dann, glaube ich, von dem, was du berichtest, einfacher, ne? Auch wenn wir irgendwie eine Namensdiskrepanz haben, bis die finale Adoption durch ist, was übrigens auch ewig dauert. Aber da wissen wir halt, okay, es geht halt vor.